NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz und freue mich, dass ihr auch heute wieder in unserem Ernährungspodcast reinhört. Heute geht es bei uns um die älteren Semester, eins meiner Lieblingsthemen, ihre bedarfsgerechte Ernährung und ihre Problemzonen. Den Tieren geht es ähnlich wie uns, wenn sie in die Jahre kommen, der Körper verändert sich, es kommt bei dem einen oder anderen ein oder anderes Kilo dazu, mehr auf die Hüften und so weiter und so fort. Wie man dem vorbeugen kann, worauf man aufpassen muss, darüber spreche ich heute mit der Frau mir gegenüber, Fachjournalistin Manuela Bauer. Schön, dass du da bist, Manu.
Ja, liebe Julia, das war aber echt eine schöne Überleitung. Von Alter über Kilos zu mir.
Ach, was soll ich? Es hilft ja nichts. Gott sei Dank, wir sprechen über Hunde und Katzen. Das ist doch ein großer Vorteil.
Und ich stimme dir auch zu. Der Alterungsprozess kann eine Herausforderung sein.
Yep.
Jeder möchte alt werden, aber natürlich möglichst ohne Hüftgold, ohne Zipperlein oder
ohne
schwere
Falten.
Ja, auch das. Da haben die ja keine Probleme mit dem schönen Fell.
Ach so, ja, die Hunde.
Und unseren Haustieren geht es auch nicht anders. Wenn sich der Organismus verändert, dann brauchen sie auch andere Nährstoffe und meistens auch eine geringere Kalorienzufuhr. Ich habe mal nachgeguckt. Also wir Menschen, wir werden ab dem 80. Lebensjahr als alt bezeichnet.
Ja,
wie sieht es denn bei unseren Hunden und Katzen aus, Julia? Wann sind sie denn wirklich alt oder hängt ja sicher auch mit der Rasse zusammen, so?
Ja, richtig, genau, interessant. 80, das wusste ich gar nicht, dass man erst mit 80 offiziell als alt gilt.
Ja,
dann sind wir ja noch safe.
Da ist Luft nach oben. Ja,
genau.
Da ist Luft nach oben.
Bei Hunden ist es tatsächlich so, wir haben ja bei Hunden ganz unterschiedliche Körperbauarten, sage ich jetzt mal, klein, groß und so weiter. Und mit der Größe hängt tatsächlich auch die Lebensspanne zusammen. Also je größer der Hund, desto kürzer lebt er eigentlich.
Die Dogge, glaube ich, wird nur 10 oder so, ne?
Ja, eine 10-jährige Dogge ist schon echt alt. Das heißt, da gibt es bei Hunden Unterschiede und auch verschiedene Definitionen tatsächlich. Ich habe eine offizielle mal mitgebracht sozusagen, die ich auch eigentlich ganz gut finde, wenn man ein bisschen Mathematik dabei ist. Also quasi ist ein Hund, gilt als Senior, wenn er in das letzte Viertel seiner erwarteten Lebensspanne eintritt, sozusagen.
Mhm.
Früher hat man auch mal gesagt, so ungefähr ab der Hälfte der erwarteten Lebensspanne, wobei ich das mit dem Viertel schon passender finde, weil auch wenn du jetzt sagst, bei Menschen 80, genau, also das heißt jetzt große Rassen so über den Daumen gepeilt, so ab 6, 7 Jahren, vielleicht auch 5, ja, bei so ganz großen wie der Dogge, und bei kleinen Rassen so circa ab 10. Aber das ist natürlich nicht ab Tag heute ist jetzt das Tier alt, sondern
natürlich
das sind
alles fließende Übergänge.
Übergänge, ganz genau. Und tatsächlich, wenn man jetzt das so anschaut mit dieser Definition von Alter, haben wir ungefähr die Hälfte tatsächlich unserer Hunde, die als Senior gelten und zu den Senioren gehören.
Wie jetzt in Deutschland?
Mhm.
Zurzeit?
Ja.
Oh.
Also viele. Deswegen.
Auch die Überalterung bei den Hunden, oder was?
Ja, natürlich.
Die Alterspyramide.
Ja, ja, klar. Ich meine, das hast du ja auch. Wir haben bessere Diagnostik, wir haben andere Therapiemöglichkeiten etc. pp. Also auch die Lebenserwartung von unseren Haustieren wird höher. Und was ich halt irgendwie cool finde, es ist echt eine große Zielgruppe, wenn man das so sagen kann. Ich fand früher immer Seniorernährung so ein langweiliges Thema, weil was machst du da groß? Aber eigentlich gibt es total viele Sachen, die man bei Senioren berücksichtigen kann, auch wo man ihnen das Leben leichter machen kann. Und ich bin eh so auch so ein Fan so von Prophylaxe und so den einfachen Dingen des Alltags, die es einfach besser machen. Und da kann man sich bei Senioren eigentlich austoben. Also von einem früher, hat nicht so viel Power, ist es auch echt ein meiner Lieblingsthemen geworden. Zumal wir jetzt auch viel mehr Aufmerksamkeit haben, auch in der Forschung, Stichwort Demenz, da sprechen wir bestimmt später drüber. Das ist erst seit 1, 2 Jahren so in den Fokus gerutscht, dass man da
weil tatsächlich sehr älter werden.
Richtig, und dass eben auch Hunde und Katzen auch dement werden, auch Anzeichen haben. Also das können wir nachher drüber sprechen, wie man das erkennt, was man tun kann und so weiter. Also echt eine tolle Sache. Und ich finde so ältere Tiere, ich hatte auch eine Katze, die ist fast 20 geworden. Ich finde so alte Tiere haben so ihren eigenen Charme auch irgendwie. Ja? Die sind so, ruhen manchmal in sich selbst oder haben, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie, ich mag graue.
Ich habe auch immer
Hunde und Katzen.
Ältere, alte Katzen geholt.
Du auch, geil, ja.
Genau, apropos alte Katzen.
Ach so.
Ja? Wann ist sie denn alt?
Wann ist die alte Katze alt? Genau, bei der Katze haben wir jetzt nicht so nicht diese Gewichts- oder diese Range wie bei den Hunden. Das heißt, das kann man schon wie bei Menschen auch so über den Daumen peilen. Und als Senior gilt eine Katze so ungefähr ab 10. So 10 bis 14. je nach Definition, ja, also mal plus minus ein Jahr, würde man von einem Senior sprechen. Das entspricht beim Menschen dann ungefähr 60 bis 75. Und es gibt aber bei Katzen noch eine weitere Abstufung, das wären die geriatrischen Katzen oder Super Senior. Das sind dann die 80-jährigen Menschen, also so ab 75 Jahre human. Wäre bei der Katze so circa ab 15 Jahren, sagt man, dass die schon geriatrisch sind.
Ja, da ist ja dann so um die 80. Meine Mina, die ist 16 geworden, war umgerechnet so 82 Menschenjahre
ja,
oder sowas.
Ja, meine war 19,5, also Wahnsinn. Ja, und diese Definitionen sind jetzt vielleicht für den Tierbesitzer gar nicht so relevant, aber die helfen uns auch in der Tiermedizin, weil wir quasi, wir können Daten sammeln und wir können sagen, was weiß ich, die geriatrische Katze hat in so und so viel Prozent der Fälle die und die Erkrankung, also müssen wir auf das und das achten und das in die Vorsorgeuntersuchungen mit reinnehmen. Ja. Man weiß zum Beispiel, dass die Seniorkatze, ja, also ab 10, dass ein Drittel von denen schon Demenzanzeichen haben. Und bei 15-jährigen Katzen, also bei den geriatrischen, ist es eigentlich schon die Hälfte. Es ist halt immer die Frage, ob wir die so erkennen und als solche wahrnehmen. Aber manchmal denkt man auch, ja, einfach, ja, der ist ja alt. Oder auch bei den 100 Mai, der ist ja jetzt halt alt. Und eben, nee, es ist nicht einfach nur alt. Gerade im Alter wird das Leben ja nicht leichter. Also macht es da total viel Sinn, auch was zu machen.
Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich die Katze anders gefüttert habe im Alter.
Nee, ich tatsächlich auch
also
nicht.
Also ich glaube, bei Hunden achtet man da mehr drauf. Ne? Wenn du, man merkt es auch an den Fragen, die wir bekommen haben. Also wir haben ausschließlich Hundefragen bekommen.
Oh mein Gott, aber wir werden die Katze nicht vernachlässigen.
Nein, wir lassen sie, genau, da wollen wir ganz besonders drauf achten. Ja.
Es gibt auch tatsächlich Unterschiede zwischen Hund und Katze, was genau dazu passt, was du sagst. Denn Hunde haben im Alter eher das Problem, dass sie dicker werden, weil die Muskelmasse weniger wird und weil sie sich auch weniger bewegen, einfach weil oder vielleicht auch, weil sie Gelenksprobleme haben, die dann auch das, ja, die Lauffreudigkeit beeinträchtigt, sagen wir es mal so. Und das heißt, beim älteren Hund hat man eher die Schwierigkeit, dass die zunehmen könnten oder können. Das heißt, da müsste man dann tatsächlich das Futter anpassen, also gerade im Energiegehalt reduzieren, weil auch da ist so dieser, mal jetzt ist er halt alt, na, soll er halt essen, was er will. Jein, weil A, haben sie oft Gelenksprobleme und B, ist halt einfach, dass die zusätzliche Last, du würdest dir ja auch nicht, ja, wenn du auf Krücken läufst, dir zusätzlich noch einen Rucksack aufschnallen, der irgendwie schwer ist. Das heißt, gerade da ist es halt irgendwie ein bisschen ungeschickt. Ja,
ja,
die
und
Sichtweise.
Dann geht ja immer der Teufelskreislauf los, dann wird
ja, eben.
Noch, sich noch weniger bewegt und
ja,
so weiter.
Ja, da kommt das eine zum anderen und bei den Katzen ist es genau umgekehrt. Ja, die haben eher eine reduzierte Verdauungsleistung im Alter, also das heißt, da muss man nicht das Futter reduzieren. Bei Katzen muss man tatsächlich auch mit dem Gewicht aufpassen, aber in genau der anderen Richtung.
Sie nimmt eher ab.
Ja, beziehungsweise ist auch da so, dass wenn eine Katze abnimmt, ist es, gibt es auch Studien dazu, ein Anzeichen, ein häufiges Anzeichen für eine chronische Grunderkrankung. Und Katzen sind ja Meister im, war was?
Verbergen.
Ist was? Ist was? Habe ich was? Nein. Die zeigen ja nichts. Und wenn sie was zeigen, ist es auch.
Zu spät.
Ja, zu spät, zu spät wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern meist auch nicht sehr spezifisch. Also da hängt dann kein Etikett dran. Das heißt, bei Katzen, bei Hunden aber auch, war jetzt gerade auch auf einem Kongress in Dortmund auf einer Katzentagung und da hat ein anderer Referent auch ganz klar gesagt, wie wichtig das ist, fand ich super, dass man ältere Tiere, Hunde sowie Katzen regelmäßig wiegt, denn insbesondere aber bei der Katze kann eine Gewichtsabnahme, die ja, die man ja kaum merkt,
schleichend,
man sich, ja, 100 Gramm weniger, ist ja nicht viel, kann halt schon ein Hinweis sein, dass irgendwas ist und Katzen verändern auch nicht, die verändern so schleichend auch ihre Lebensweise, auch wenn die chronische Schmerzen haben oder es gibt auch jetzt Studien oder auch also Tools für Besitzer, Schmerzgesichter bei Katzen zu erkennen und so weiter, also da ist jetzt für euch zu Hause, wenn ihr Katzen habt, wiegt die, besorgt euch eine Waage, die das auch kann, ja, weil die Personenwaage mit 100 Gramm ist halt nicht sehr genau.
Gut aber, zu sehen, ne?
Ja, aber ich sag mal so eine Babywaage oder so, die auf 10 Gramm wiegen, die sind auch gar nicht so teuer in der Anschaffung. Das lohnt sich eigentlich, wenn man die dann vielleicht mal alle paar Monate wiegt. Und wenn man eben feststellt, oh, das geht irgendwie nach unten, obwohl ich nichts geändert habe, spätestens dann wäre der Gang zum Tierarzt wirklich indiziert, dass man mal eine Untersuchung macht, sich die Zähne anschaut. Ja, das ist ein Riesenthema, gerade bei Eltern.
Ja, da gucken viele nicht und da.
Ja, oder unterschätzen das auch oder denken sich, ja, na, Narkose und so weiter und das, genau.
Haben Angst davor, ja, ja.
Ja, ist aber, also ist es begründet, dass man ängstlich ist, aber nicht so sehr, dass man sagt, ich lasse dann die Gammelzähne drin. Weil das ist auch einfach sehr schmerzhaft und ich sag mal so, wir sind jetzt auch nicht mehr im Steinzeitalter. Also es gibt sehr viele fähige Kollegen und auch Spezialisten sogar für Anästhesie, die auch mit schwierigen Fällen das handeln können, ja, wenn halt das gesundheitlich erforderlich ist. Aber ja,
okay,
soweit, so gut.
Gleich zum Alter, wie man das erkennen kann, haben wir eine Hörerin, die Jessica. Die hat sich einen Hund aus dem Tierschutz geholt und ist sich jetzt nicht so sicher, ob das jetzt schon Senior ist oder nicht. Sie schreibt, ich fasse es ein bisschen zusammen, weil es sehr lange ist, die Frage. Sie hat sich mit dem Thema BARF beschäftigt und jetzt hat sie eben die Frage zum Thema Senioren, nämlich, wie erkenne ich, ob mein Hund wirklich schon zum alten Eisen gehört? Ja. Weil da möchte sie natürlich die Ration auch anders berechnen, das weiß sie schon. Sie hat vor 3 Monaten einen 8 Jahre alten deutschen Kurzhaarmix aus dem Tierschutz übernommen. Der ist ja, so ein mittelgroßer, 66 Zentimeter. Und laut Literatur würde er schon zu den Senioren gehören, aber er ist topfit, schreibt sie. Also ein bisschen Gelenkzipperlein hat er, aber ansonsten Topfigur, schöne Muskulatur, schönes glänzendes Fell. Also er hat überhaupt nicht den Eindruck, dass er jetzt schon Seniorenfutter braucht. Er kriegt Trockenfutter, für einen adulten Hund. Sie ist sich einfach unsicher. Was meinst du dazu,
Julia? Ob
man da
quasi präventiv, genau. Also da ist es eine coole Frage. Da ist es genau wie auch beim Menschen. Es gibt solche und solche älteren
Fitte und Unfitte.
So fitte wie wir. Fitte und Unfitte. Das heißt, das ist alles nicht in Stein und Bein gemeißelt. Und es ist auch nicht so, dass jetzt, also ja, es gibt Seniorfutter, die halt auf bestimmte Veränderungen im Alter quasi Rücksicht nehmen, aber die gelten nicht für jeden Senior gleichermaßen. Und ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Unterschied bei den Senioren ist er gesund oder ist er krank? Ja, weil der kranke Senior, Organerkrankungen wurden ja hier auch schon angesprochen, natürlich nimmt auch mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit zu, dass eine Organerkrankung auftritt. Ja, das kann Herz, Leber, Niere oder so sein. Und bei so einer Erkrankung würde das dann auch eine spezielle Ernährung erfordern, die auf diese Erkrankung dann Rücksicht nimmt. Der ganz normale, gesunde Hund, ältere Hund, der braucht nicht speziell ein anderes Futter. Also das heißt, da kann sie eigentlich genau das, was wir besprochen haben, den Hund wiegen, solange der fit ist, darauf achten mit den Gelenken. Ja, vielleicht, ich würde immer jährlich einen Check-up machen beim Tierarzt, Allgemeinuntersuchung, Blut, auch gerade um eben die Organfunktion im Auge zu behalten. Manchmal sieht man im Blut Sachen, bevor man es am Tier erkennt. Das wäre so mal das Erste, was ich machen würde. Und die Seniorfutter, die wir haben, sind ja, wie gesagt, auch abgeleitet auf Grundprinzipien. Ja, und da spielt auch das Thema Eiweiß eine Rolle. In der Regel sind die eher etwas eiweißreduzierter, etwas kalorienärmer, haben vielleicht mehr Antioxidantien oder bestimmte Zutaten oder mehr Vitamine halt so. Ist aber jetzt nicht vergleichbar mit einem Diätfutter. Und es gibt auch eben genau die Hunde, die Muskulatur verlieren. Da scheint jetzt hier
nicht der
Hund
Fall zu sein.
Nicht dazu zu gehören. Also das wären auch so Anzeichen, haben wir auch total oft die Frage. Typischerweise, weiß ich nicht, die Tiere sind beim Physio und dann, mein Physio hat gesagt, irgendwie verliert der Hund an Muskelmasse. Das ist natürlich auch durchaus eine Alterserscheinung und da kann man leider nicht gegen anfüttern. Das wäre immer total schön, wenn das ginge, aber man kann das
nicht wie so beim Bodybuilder mehr.
Ja, aber Proteine? Da reicht es auch nicht, wenn der nur den Shake trinkt, dann muss auch zusätzlich trainieren. Genau, und das müssten die Hunde auch. Also das heißt, hier ist dann schon das Thema Protein wieder wichtig, weil du möchtest dann so einem Hund, der Muskelmasse verliert, aber gesunde Organe hat, nicht unbedingt eiweißreduziert füttern. Das heißt, da passt dann vielleicht auch nicht jedes Standard-Seniorfutter. Also es ist ein breiteres Feld.
Die Anne, die hat auch eine Frage dazu, und zwar mit ihrer Hündin Lina. Liebe Frau Dr. Fritz, ich habe eine 8-jährige Bulldogge mit schwerer Arthrose. Und leider auch etwas zu viel auf den Rippen. Kommt immer zusammen.
Klassiker.
Da Lina sich draußen nicht mehr so viel bewegen kann wie früher, beschäftige ich sie viel drinnen mit ihrem Lieblingshobby. Jetzt rat mal.
Fressen.
Ja. Wir machen viele Futterspiele. Und mich würde interessieren, ob sie vegane Snacks mit wenig Kalorien kennen. Okay, vegan. Sie hat, jetzt kommt's, sehr viel Gurke. Eine halbe bis eine am Tag in letzter Zeit bekommen, aber dennoch zugenommen.
Okay.
Kann es sein, dass sie von Gurke zunimmt?
Nein, das ist zu 100% ausgeschlossen. Da müsste man so tonnenweise Gurke essen. Also eine Gurke, die hat über, ich weiß, 85% Wasser. Wir hatten das doch mal. Eine große Salatgurke hat, glaube ich, 25 Kalorien oder so. Also das ist lächerlich. Also nee, also davon nicht. Also was ich hier super cool finde, ist, dass, ist diese Beschäftigung, weil wir haben natürlich die körperliche Gesundheit, aber auch die geistige. Und jetzt hat hier ihre, die Bulldogge ja schon Anzeichen, körperliche Anzeichen im Gelenksbereich, aber sie macht halt total viel für den Kopf, ist vielleicht gar nicht jetzt hier der Fokus, aber finde ich super sinnvoll. Und jetzt ist immer die Frage, wie können wir mit unseren Tieren am besten kommunizieren, ohne dass wir, um das eine besser zu machen, das andere schlechter machen. Also es ist unmöglich, dass sie nur von Gurke zunimmt.
Was ist da passiert?
Ja, entweder es ist tatsächlich so, dass sich die, ich sage jetzt mal, die Körperzusammensetzung ändert, durch die, weil das, was Fett verbrennt oder Kalorien verbrennt in unserem Körper, ist immer die Muskulatur und nie das Fettgewebe. Das heißt, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen 20-Kilo-Körper hast, ist der auch, also kommt es auch ein bisschen drauf an, sind das 20 Kilo Muskeln oder sind das 20 Kilo was anderes. insofern kann es natürlich sein, wenn sie sagt, der bewegt sich nicht mehr so viel, dass natürlich vielleicht auch die Muskelmasse tatsächlich etwas abnimmt und dadurch jetzt auch vielleicht schleichend wirklich der Energiebedarf runtergeht. Das heißt, es kann gut sein, dass hier ein angepasstes Futter sinnvoll wäre oder man muss tatsächlich die Futtermenge reduzieren und im Schnitt kann man immer sagen, 20% weniger, um das Gewicht zu halten. Für eine Gewichtsabnahme wäre es sogar noch weiter. Und das klingt jetzt so ein bisschen danach. Und dass sie jetzt eben Gurke ist natürlich super, weil dem Hund ist es ja im Prinzip jetzt
ich gar wusste gar nicht, dass Hunde Gurke fressen.
Oh ja, wir haben die Gurke ganz oft. Doch.
Ich kenne Apfel, ich kenne Karotte, ja. Aber Gurke?
Doch, Gurke ist irgendwie, ja, also ja, ich meine, der Hund, ja, es geht ihm ja nicht, oh, ich kriege jetzt ein Stück Gurke, sondern hey, cool.
Ich krieg was. Ja, klar geht es darum. Ich finde es ja ganz lustig, weil wenn wir jetzt so Diät machen und sagen so, boah, ich habe den ganzen Tag nur einen Salat gegessen und nichts abgenommen und dann haben wir irgendwie doch glatt die Pasta vergessen, die wir doch noch dazu gegessen haben.
Noch schlimmer, weil du das gerade sagst, ich habe damals im Studium eine Sache mir echt gemerkt aus der Tierernährung, aus der Vorlesung, nämlich, dass je höher der Rohfaser Gehalt, desto niedriger die Verdaulichkeit. Das ist ein Grundprinzip. Und meine Professorin hat immer gesagt, also wenn ihr ein Steak esst, dann macht es Sinn, wenn ihr einen Salat dazu esst. Habe ich auch brav immer gemacht, weil war ja gesund und besser und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist schon alles schön und gut, aber die Salatsoße, die Salatsoße ist ja meistens irgendwie Essig und Öl. Also ohne, das ist das Gleiche wie mit der Pasta. Ne? Salat ist schön und gut, aber die Soße, die hebelt dann natürlich diese Effekte raus. Naja, das nur am Rande.
Also mit der Pasta, ich wollte eigentlich auf die Kohlenhydrate hinaus, weil dazu will die Alena wissen. Wie verhält sich das denn überhaupt mit den Kohlenhydraten? Sollen wir die weglassen lieber?
Aha.
Heißt aber die bösen Kohlenhydrate, habe ich dich ja auch mal gefragt,
ja, du erinnerst die kommen, haben wir schon mal überlegt, einen Podcast nur über Kohlenhydrate zu machen, könnte sich, wir hätten glaube ich schon genug Material zusammen. Das ist lustig. Also hier kommen Kohlenhydrate eigentlich erst recht zu ihrer Geltung oder können sich prachtvoll entwickeln. Denn Kohlenhydrate sind primär Energielieferanten. Wunderbar. Während jetzt Fett und Eiweiß sozusagen auch andere Stoffwechselwege im Körper gehen. Gerade Eiweiß, wenn du zu viel Eiweiß oder wenn der Hund zu viel Eiweiß bekommt, dann muss der Rest, den er nicht braucht, um seine Körperfunktion und Körpersubstanz aufrechtzuerhalten, muss er quasi entgiften, entsorgen. Das heißt, das geht über Leber und Niere. In der Leber werden dann wird das Ammoniak zu Harnstoff umgewandelt, was dann wiederum über den Urin ausgeschieden wird. Ergo, ziemlich leichtes Prinzip, viel Eiweiß, viel Arbeit für Leber und Niere. So, wenn die jetzt schon beeinträchtigt wären, zum Beispiel im Falle einer Erkrankung, das ist nämlich auch eins der Grundprinzipien bei diesen Diätfuttermitteln, dass du halt Eiweiß reduziert fütterst.
Eben, so, Katze, dann, Stichwort Katze, Nieren.
Ja, das auch, ja, genau. Und das ist auch tatsächlich so, das wissen wir auch, dass das wirklich entlastet. Also jetzt bei der Niere ist es nicht nur das Eiweiß, es ist auch Phosphor, aber wo Phosphor ist, ist Eiweiß, also das gehört auch miteinander zusammen.
Heißt, die kriegen mehr Kohlenhydrate stattdessen.
Die kriegen dann, genau, weil du hast ja nur drei Sachen zur Auswahl. Ja. Du hast Eiweiß, du hast Fett und du hast Kohlenhydrate. Fett wiederum ist grundsätzlich auch eine gute Sache, können auch Hunde sehr gut vertragen, aber bei manchen Hunden oder Katzen gibt es vielleicht ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse, was wiederum eine fettreduziertere Ernährung Bedarf. Bei Katzen ist das nicht so im Vordergrund wie bei Hunden. Katzen sind da toleranter. Aber das muss man ein bisschen berücksichtigen. Und jetzt kommen wir noch auf eine Sache, Verträglichkeit, weil viel Fett und viel Eiweiß nicht unbedingt für jeden Hund bekömmlich ist. Die stehen da voll drauf. Ja, und das ist auch letztlich das, was Geschmack gibt. Das ist auch wiederum das Problem, wenn du viel Kohlenhydrate hast, wenig Fett und Eiweiß, das schmeckt dann halt von Haus aus nicht ganz so gut. Ja, das kennen wir auch aus der eigenen Ernährung. Das ist einfach zu. Das heißt, du musst diese ganzen Faktoren miteinander zusammenbringen. Und bei älteren Hunden, gerade im Hinblick darauf, dass sie halt eher vielleicht nur Organleiden irgendwann entwickeln, sind Kohlenhydrate eigentlich total gut. Jetzt gibt es noch den Bereich Tumor. Muss ich vielleicht mal kurz sagen, ich meine, Senioren ist ein Riesenfeld, aber wir machen für die einzelnen Erkrankungen auch mal einen eigenen Podcast, aber dass wir es mal so grob anreißen vom Prinzip, weil Thema Krebserkrankungen ist natürlich auch bei älteren Tieren gegeben und da liest man halt auch immer sehr viel wilde Sachen im Internet, die auch nicht immer förderlich sind. Und da heißt es eben oft, dass Kohlenhydrate so böse sind, ja, weil die Krebszellen Kohlenhydrate primär nehmen. Und da muss man sagen, dass es da jetzt auch nicht die Prävention gibt. Wenn du jetzt einen älteren Hund keine Kohlenhydrate kriegst, kann der deswegen trotzdem Krebs entwickeln und umgekehrt. Ja. Also man muss es auch immer alles unter einem im Gesamten sehen. Wenn du eine Sache weglässt, dann geht es meistens auch mit einem Nachteil einher. Und das kann dann auch die Verträglichkeit sein.
Also. Wobei ich es so interpretieren würde, also die Frage von der Alena, dass sie vielleicht eher so, ja, wegen den Kaloriengehalt.
Ach so. Okay, ja, siehst du, ich war. Okay. Siehst du, ich habe das in einem ganz anderen Kontext jetzt gesehen. Sender-Empfänger. Das macht nichts, weil die Kohlenhydrate, also nichts ist jetzt vielleicht ein bisschen salopp gesagt, aber Kohlenhydrate und Eiweiß liefern gleich viel Kalorien. Fett liefert doppelt so viel. Also so, wir haben ja beim Menschen immer auch mit den Kohlenhydraten und böse, ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um das Thema Heißhunger. Ja, je nachdem, welche Kohlenhydrate du zu dir nimmst, wie schnell du wieder Hunger kriegst, weil das auch einen Einfluss auf den Insulinspiegel hat, der letztlich dann auch mit für Sättigung und Nichtsättigung das auch mit beeinflusst. Aber also wie gesagt, Kohlenhydrate allein weglassen, wegen Gewicht, da kommt es auf die kompletten Kalorien an am Ende des Tages. Sonst kann man nicht einen Bösewicht irgendwie so da rausstellen.
Ja, wir kennen es ja von den Menschen, diese ganzen Trenddiäten, ja, ne? Und da wurde einem das ja so ein bisschen suggeriert, sage ich jetzt mal, dass die böse sind und dass die Kalorien haben und das andere nicht irgendwie.
Ja, ja, nee, so ganz so ist es nicht. Also sie haben, ja, machen sicherlich was mit dir, ob du wann und du wieder Hunger hast. Und wenn du jetzt wirklich überhaupt keine Kohlenhydrate essen würdest, ja, dann und quasi deine Energie aus Fett und Eiweiß ziehen musst, dann ist tatsächlich die Energieausbeute nicht ganz so gut. Ja, das ist auch das Prinzip von diesen Atkins-Diäten, die auf einer kohlenhydratfreien Ernährung, wir sind jetzt gerade bei Menschen, liebe Zuhörer, beruht. Aber das ist jetzt, also da zwingst du deinen Körper eigentlich in eine Situation, die er normalerweise nicht haben würde. Ich persönlich bin da überhaupt kein Freund davon.
Nee, lieber ausgewogen, ne?
Ausgewogen, es muss bekömmlich sein, auch gerade bei älteren Hunden. Oder wir haben kurz Tumor angesprochen, da ist auch Gewicht eine ganz wichtige Sache. Gewichtsabnahme ist da nie gut. Und man muss es wirklich im Gesamten sehen und dann auch abwägen, gilt für jeden Hund, ob mit oder ohne Erkrankung, was ist das gesamte Konzept? So, wie lebt mein Hund? Was mache ich noch mit dem? Was möchte ich noch? Was mag er nicht? Und dann unterm Strich quasi eine gute Lösung finden. Das finde ich besser, wie wenn man sich so auf eins versteift. Weil manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Leute dann wie in so einem Tunnel sind und dann denken, oh Gott, nein, der darf keine Kohlenhydrate. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen oder ein Gefühl. Und der Hund verträgt aber das andere. Vorhin hatten wir irgendwo auch Barf. Ja, man kann natürlich Seniorhunde auch barfen. Man muss es sich nur echt gut überlegen, ob es Sinn macht. Denn du hast natürlich bei der Rohfütterung auch eine potenziell andere Keimbelastung, die wiederum einem älteren Organismus unter Umständen, oder wenn er krank ist. So, das heißt, ne, dann kann jetzt nicht sagen schwarz-weiß, aber man muss es halt einfach auch abwägen und dann auch für sich entscheiden, was man selber, wovon man auch überzeugt ist letztlich. Genau, ja.
Ich möchte noch ganz kurz beim Gewicht bleiben. Ja, so ein schönes Thema.
Lustig, normalerweise reite ich immer darauf rum, aber ja, bitte.
Wenn der Halter jetzt nicht aufgepasst hat und hups, sind sie drauf, die Kilos. Wie kriege ich es wieder runter, ohne auf die Nährstoffe, dass er zu wenig Nährstoffe, also eine Mangelernährung kommt. Ja. Und ich meine, ich weiß, Ich verrate dir was, also wir haben das Thema Übergewicht, oder ich verrate es euch in Folge 11, aber ja. Ich möchte es ganz kurz ansprechen in der Short Version.
Short Version. Ja. Ja, also es ist schwieriger, Übergewicht wieder runterzukriegen.
Das wissen wir.
Wissen wir, genau. Funktioniert aber bei Hunden auch oder auch bei Katzen sehr gut. Tatsächlich, wenn man die richtige Menge gefunden hat. Also du musst den Körper wirklich ein klares Signal setzen. Also das heißt, der Körper muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbraucht. Ist beim älteren Hund jetzt etwas schwieriger, weil er ja grundsätzlich
weniger.
Wahrscheinlich schon weniger verbraucht. Mhm. Und da ist auch die Frage berechtigt, wie schaut es mit den Nährstoffen aus? Das ist aber auch allgemein bei übergewichtigen Tieren immer die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie lange können wir eine Unterversorgung tolerieren? In welchem Bereich? Etc. pp. Das heißt, bei einem Seniorhund, der jetzt wirklich zu viel, also ich würde immer sagen, es macht trotzdem Sinn zu versuchen, dass er abnimmt. Das kann ja auch total langsam sein. Aus meiner Erfahrung hilft es da, sich mit jemandem, einem Spezialisten zusammenzutun, der wirklich, also richtig, da, ich sag mal so, ich bin sonst nicht immer auf die Kommastelle muss das alles ganz genau sein, aber da schon, wenn es funktionieren soll, vor allem bei Katzen, ist das manchmal ein sehr schmaler Grat. Und dann hilft es, dass man wirklich guckt, wie kann ich meinen Alltag gestalten. Hier hatten wir vorhin das Beispiel mit der Gurke. Das wäre zum Beispiel ein perfektes Leckerli, was du quasi ad libitum geben kannst. Dann musst du gucken, dass die Nährstoffversorgung, gerade auch Eiweiß, dann angemessen ist, damit nicht Muskelmasse abgebaut wird und so weiter und so fort.
Wenn wir jetzt aber nicht abnehmen wollen, also oder dass der Hund oder die Katze abnimmt, aber jetzt in die Umstellung von der Ration komme, genau. Wie gehe ich denn da vor, Julia? Bei Fertigfutter, da gibt es ja die fertigen Seniorenprodukte, da ist schon mal einiges weniger drin, ne? Und anderes ist mehr drin, was zum Beispiel?
Ja, kommt eben drauf an. Also das ist, da gibt es keine festgelegten Richtlinien, ja. Und das ist auch in der Regel innerhalb eines Herstellers, so wie bei den Leitprodukten. Ja, das ist innerhalb eines Herstellers, ist das Leitprodukt dann das mit den geringsten Kalorien, kann aber im Vergleich zu einem anderen Hersteller vielleicht genauso viele haben. Also muss man auch so ein bisschen einfach im Hinterkopf behalten. Und bei den Seniorprodukten ist es in der Regel so, dass die etwas eiweißreduzierter sind, dass die etwas mehr Ballaststoffe haben können, dass da vielleicht mehr Antioxidantien drin sind, ja, dass da so ein bisschen die Zellschädigung entgegengewirkt werden soll. Dann gibt es auch das Thema hier bestimmte Mineralstoffe, Phosphor zum Beispiel, dass das, gut, das geht mit Eiweiß einher. Ballaststoffe können mehr drin sein, Kaloriendichte kann etwas erniedrigt sein. Das sind so
weniger schwer verdauliche Sachen, wie zum Beispiel Bindegewebe, oder?
Guter Punkt, ja, danke. Verdaulichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, da würde man bei älteren Hunden auch eher zu der höheren Verdaulichkeit oder anderen oder entsprechenden Proteinquellen greifen. Ja, genau. Das sind so Punkte. Aber wie gesagt, und die Umstellung, ja, also im Prinzip, da brauchst du jetzt, kannst du einfach machen, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir haben ja auch immer dieses, wie stelle ich jetzt um? Und ihr müsst immer überlegen, von was stellt ihr um? Also wenn euer Hund Trockenfutter kriegt und er kriegt dann wieder ein Trockenfutter, dann ist es einfach, sage ich mal, ein bisschen andere Rezeptur, aber vom Grundprinzip ähnlich.
Und wenn ich selber koche?
Gut, wenn du selber, also gut, was ist das Schlimmste, was passieren kann bei einer zu abrupten Futterumstellung? So, der Hund kriegt vielleicht Durchfall oder so. Also so richtig was Dramatisches kann ja nicht passieren. Interessanterweise stellt man sich die Frage immer, aber nie, wenn der Hund was hat. Also wenn du jetzt einen Hund hast, der wirklich Durchfall hat oder so, irgendwas Schlechtes gefressen oder er bricht, kriegt er von heute auf morgen Schonkost. Und da stellt sich keiner die Frage, komischerweise. Das geht ja auch. Ne? Also das heißt, es ist eine gewisse Prävention, die auch Sinn macht, dass man auch machen kann, je nachdem, wie empfindlich der Hund ist. Aber ich finde es immer wichtig, dass man guckt, von was wechsle ich auf was. Hier Trockenfutter und Nassfutter hat eine ganz andere Zusammensetzung, haben wir auch Podcast drüber gemacht. Das würde ich vielleicht ein bisschen schleichend machen, gerade beim älteren Hund, dass man es vermischt sukzessive, dreiviertel. Alt, ein Viertel neu, dann Hälfte, Hälfte, dann drei Viertel neu, ein Viertel alt und so weiter. So kann man das langsam machen, wenn man an ein anderes Futter gewöhnen möchte.
Schleichend,
ja. Bei Katzen ist das durchaus eine größere Herausforderung vielleicht. Aber ansonsten, wenn du jetzt sagst, du kochst selber, selbstgekochte Rationen haben eine sehr gute Verdaulichkeit. Da gehst du also auch nicht in die schlechtere, nach unten sozusagen, sehe ich jetzt grundsätzlich eigentlich keine Probleme per se, aber jedes Tier ist, wie es ist, und Ich denke, da hat man als Besitzer auch eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl oder auch Erfahrung, wie so die eigenen Tiere ticken in puncto Futterumstellung. Mhm. Aber jetzt so aus tierärztlicher Sicht auf ein Seniorprodukt umzustellen, sehe ich jetzt keinen, müsste ich mir jetzt was aus den Fingern saugen, um da ein Drama draus zu machen.
Ja, aber manchmal gibt es halt doch Unsicherheiten. Zum Beispiel die Julia, die hat geschrieben, wenn mein Hund mit zunehmendem Alter weniger Kalorien zu sich nehmen soll und ich sogar bei einem kalorienärmeren Seniorenfutter noch weniger als empfohlen geben muss, ergänze ich das dann automatisch mit mehr Ergänzungspulvern, wie für selbstgemachte Rationen? Oder wäre dies übers Ziel hinausgeschossen und man müsste eigentlich eher schauen, dass er zum Beispiel ausreichend Proteine bekommt?
Ja, ja und ja.
Hey, liebe Julia?
Alles sehr berechtigte.
Sagt Julia.
Julia und Julia, genau. Ja, alles berechtigte Fragen kann ich aber pauschal nicht beantworten, denn wir hören hier schon sehr individuell. Ja, also es ist klar. Die Seniorfutter, die kommerziellen Futter sind natürlich, sage ich mal, für die breite Masse ausgelegt. Das heißt, die Nährstoffprofile sind auch daran adaptiert, dass sie für die breite Masse passen. Du hast immer nach oben und nach unten auch eine Range, die dann immer noch bedarfsdeckend ist, wo ich aber auch nicht pauschal sagen kann, das gilt flächendeckend, weil wir einfach auch so einen riesigen Markt haben mit so vielen verschiedenen Herstellern und so weiter und so fort. Das heißt, wenn sie wirklich unterhalb der Fütterungsempfehlung liegt, vielleicht hat der Hund, keine Ahnung, noch eine Schilddrüsenunterfunktion oder wirklich einen sehr niedrigen Bedarf, das gibt's. Ich würde tatsächlich in so einem Fall, wenn man ein bisschen unsicher ist, sagen, man lässt es einmal durchrechnen, weil dann hat man es schwarz auf weiß und vor allem siehst du dann auch, welche Nährstofflücken da vielleicht sind. Das ist jetzt ähnlich wie bei einer Abnehmration, dass du halt guckst, okay, ich gebe von dem Futter, das so und so zusammengesetzt ist, jetzt nur, weiß ich nicht, 60 oder 70%. Was fehlt mir denn? Beim Thema Eiweiß, super Thema, auch echt wichtig, dass man darauf guckt. Das kannst du total leicht auch ergänzen mit einfachen Dingen, wie zum Beispiel einem Quark, ja, oder einem Hüttenkäse, auch etwas, was du nicht unbedingt kochen musst, um so kleinere Lücken auszufüllen.
Sie schreibt ja von Ergänzungspulvern. Was sind das für Pulver?
Ja, das kann ja auch alles und nichts sein. Sage ich, ist ja alles, was irgendwie ein Pulver ist. Mittlerweile, ja. Es ist
alles pulverisiert.
Total. Also wir müssen mal unterscheiden zwischen Nährstoffergänzungen und irgendwelchen anderen Dingen, Kräuter und Co., wovon ich Abstand nehme. Ja, ist nicht meine Kernkompetenz und muss man auch, gibt es viele Versprechen. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil wir auch wenig Studien, Untersuchungen dazu haben, vieles vom Menschen abgeleitet wird, teilweise die Tiere Medikamente bekommen, Interaktionen hat immer keiner auf dem Schirm und da wird immer wild gekippt und gekippt und ach, das klingt gut, das klingt gut, ist nicht so mein Stil. Mhm. Aber gut, das ist nur am Rande. Ansonsten, wenn wir jetzt rein von Nährstoffen reden, hast du natürlich Mineralstoffe, Vitamine, ja, wo man halt gucken muss, ob wenn du jetzt von dem Futter weniger gibst als empfohlen, ob dann trotzdem noch die Gehalte, in der Regel hast du ja immer mehr als genug, ob das noch reicht, um den Bedarf zu decken. Ja, und es gibt aber auch einzelne Ergänzungen, zum Beispiel, was weiß ich, Einzelergänzung für Jod oder vielleicht Fettsäuren, ja, dass du halt, das kann natürlich auch sein, wenn du jetzt ein kalorienärmeres Futter hast, ist da meistens auch nicht so viel Fett drin, logischerweise, weil du möchtest ja trotzdem viel füttern. Muss man halt gucken, reichen die Fettsäuren noch aus? Wie ist das Fell? Hatten wir vorhin ja auch einen mit einem schönen Fell, das sind so Anzeichen. Das heißt, ja, man würde was ergänzen, aber nicht zwingend. Es gibt Futter, die trotzdem reichen. Und ich kann das gar nicht pauschal beantworten. Das müsste ich mir individuell anschauen. Mhm. Würde aber auch in dem Falle tatsächlich Sinn haben, weil wir haben hier, glaube ich, 3 oder 4 Fragen, die total gut sind. Also aber merkt man auch, der Besitzer stellt sich die richtigen Fragen. Mhm. Und die könnte man mit sowas halt auch sehr gut beantworten. Ne? Und dann hat man da Gewissheit. Ja.
Was hättest du da für so Ergänzungspulver im Programm?
Ach so, also wir haben grundsätzlich verschiedene Sachen für selbstgemachte Rationen, die so den normalen Bedarf decken. Wir haben an manchen Bereichen auch spezielle Ergänzungen für bestimmte Indikationen, auch etwas für Senioren. Das heißt, da haben wir Nährstoffe drin, die wir zusätzlich zum normalen Bedarf geben wollen, weil wir davon ausgehen, dass der Bedarf höher ist. Oder die Verluste höher, also B-Vitamine zum Beispiel sind da drin. Zink ist wichtig fürs Immunsystem, Reparaturprozesse, da darf es etwas mehr sein. Vitamin E ist auch ein Antioxidant, unkritisch in höheren Dosierungen. Das sind so, oder Taurin, Carnitin ist etwas.
Bei der Katze?
Bei der Katze, aber auch beim Hund, ja,
wirklich?
Fürs Herz, Taurin? Wichtig, ja, ja, ja. Aha. Also nicht, dass es essentiell ist für den Hund, aber es ist wichtig für die Herzfunktion. Und du kannst es unterstützend bei Herzproblemen geben. Es gibt auch bestimmte Herzerkrankungen, wo das wirklich indiziert ist, eine Herzmuskelerweiterung, die damit im Zusammenhang steht. Es gibt auch ein paar Hunderassen, wo man den Verdacht hat, dass die Eigensynthese vielleicht nicht ausreicht und die tatsächlich auch so ein taurinbedingtes Herzproblem ähnlich wie bei der Katze bekommen können. Also ne, das sind so oder Carnitin ist auch etwas, was auch für ich nenne es jetzt mal Fettstoffwechsel auch irgendwo mit eine Rolle spielt oder auch Muskelerhalt und so weiter. Das sind dann so Sachen, die man quasi zusätzlich geben kann. Mhm. Nicht unbedingt muss, ja, kann ich fairerweise sagen, aber die sinnvoll sind bei älteren Tieren und die man auch durchaus in Seniorfuttern, je nach Hersteller, findet. Ja, weil das sind ja Prinzipien so und die kann man natürlich in Pulvern verpacken oder halt gleich mit einbauen. Mhm. Genau, das ist so dieser Bereich. Genau.
Ja, und da gibt es ja noch die Öle neben den Pulvern und dazu hat die Alena auch nochmal geschrieben. Hallöchen. Schreibt sie so. Hallöchen. Okay. Zusammen. Meine Fragen für die Podcast-Folge lauten. Benutze zurzeit das 369 Öl für die Linolsäure.
Nein, das heißt 369 Öl. Okay. Liebe, wir haben ein neues Produkt geredet.
Ach, jetzt habe ich es vor Augen. Genau, ja, die 369. Ja. Genau, Öl für Linolsäure. Und Fischöl für DHA und EPA. Yes. Durch welche müsste ich die ersetzen? Oder kann ein Senior das weiterbekommen? Es gibt ja extra Senioröle.
Ah, okay, jetzt wird jetzt die nächste Kiste aufgemacht. Ja, die Ölkiste. Ja, auch ein Riesen.
Das Ölfass.
Das Ölfass im wahrsten Sinne. Vielleicht machen wir auch mal irgendwann einen Fettsäuren-Podcast oder einen Öl-Podcast.
Unbedingt.
Also, sie muss da nichts ersetzen. Das kann sie beides weiterhin geben. Es ist so, dieses 369-Öl, das wird jetzt auch gezielt auf unsere Produkte angesprochen, gibt aber auch andere. Das ist ein Öl, wo du die normalen essentiellen Fettsäuren drin hast, die der Hund braucht für schöne Fellqualität, gesunde Haut und so weiter und so fort. EPA und DHA sind die sogenannten Omega-3-Fettsäuren.
Fischöl, genau.
Genau, Fischöl oder Algenöl. Die haben entzündungshemmende Eigenschaften im Vergleich zu den Omega-6. Ja, in dem 369-Öl hast du auch Leinöl mit drin, das ist auch eine Omega-3. Aber diese in Fisch- und Algenöl, also DHA und EPA, ist quasi potenter. Und da wir hier bei Senioren sind und Senioren ja, also allein durch die Tatsache, dass du da quasi diese entzündungshemmenden Eigenschaften hattest, ist jetzt nicht, dass das quasi heilt, aber ja, wie soll man das erklären? Also man kann jetzt auch nicht sagen, ich gebe meinem Hund Sonnenblumenöl, da ist Omega-6 drin.
Und dann
jetzt,
kriegt er keine Entzündung mehr.
Und, ja, oder umgekehrt, davon kriegt er Entzündungen. So ist es nicht. Ja? Also die Fettsäuren muss man sich so vorstellen, dass die im Körper quasi, wie soll ich das beschreiben, zu Botenstoffen umgewandelt werden und die wiederum in verschiedenen Prozessen mit eine Rolle spielen. Und die einen eben bei Entzündungsprozessen und die anderen eben in Prozessen, wo das so ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken, niedriger halten wird. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und wir wissen aber auch aus Studien, also Omega-3 haben eine sehr hohe Evidenzlage tatsächlich, dass die in gezielten Dosen und auch hohen Dosen auch zum Beispiel bei Gelenkserkrankungen auch teilweise mit Medikamenten, mit Schmerzmitteln verglichen wurden und da auch eine gute Wirkung hatten im Vergleich. Ja, also,
was Schmerz? Stillend betrifft?
Ja, alles? Entzündungshemmung eben. Also gerade bei Arthrose.
Ja, schon, aber weil jetzt, naja, du sagst Schmerzmedikamente.
Naja, du hast jetzt, wenn du jetzt eine chronische Gelenkserkrankung hast, ja, und dadurch bedingte Schmerzen, musst du ja irgendwas tun. So, das heißt, du gibst Schmerzmittel, die es sozusagen ausschalten.
Genau, da geht es ja über Gehirn und, sozusagen.
Und in, ja? einer, in einer Studie mit Hunden, ich weiß nicht genau aus welchem Jahr, akut, haben sie das eben mit Omega-3-Fettsäuren in hohen Dosen verglichen und dann halt geschaut, ob
der Effekt ist
genau,
ein ähnlicher.
Ja, also, also unterm Strich, ja, was müssen wir uns merken? Omega-3-Fettsäuren machen total Sinn bei älteren Hunden oder auch Katzen. Bei Tieren mit chronischen Entzündungen oder insbesondere Gelenkserkrankungen, wo viele ältere Tiere von betroffen sind, machen die absolut Sinn. Idealerweise in Form von DHA und EPA, weil das sind die langkettigen, ich sage immer in Anführungszeichen, das sind die potenteren. Insofern ist die hier mit dieser Fettsäurenkombination eigentlich super aufgehoben. Aber
genau.
Es gibt
das Senioröl. Ist es gibt, anders aufgebaut?
Das genau. Das wir sind jetzt sind wir so bei Bedarf Entzündungshemmer. Aber es gibt einen ganz neuen Bereich, wo ich vorhin auch schon angesprochen hatte, so seit 1-2 Jahren auch so ein bisschen in den Fokus der Forschung geraten ist, ist das Thema Demenz. Und unsere Hunde und Katzen haben leider genauso wie Menschen auch Demenzanzeichen. Bei Hunden nennt man das canines kognitives Dysfunktionssyndrom. Gut, bei der Katze nennt man es auch dann natürlich so kognitive Dysfunktion. Und da sind auch tatsächlich viele Tiere von betroffen. Das ist eine irreversible degenerative Veränderung im Gehirn, eben vergleichbar mit Alzheimer, was dann auch zu entsprechenden Auswirkungen quasi führt. Und bei den Hunden gibt es auch Zahlen dazu, dass bei Hunden über 8, gut, circa 15% davon betroffen sind, bei Tieren zwischen 11 und 12 schon ein Drittel und zwischen 15 und 16 sogar schon 2/3. Der Hund ist jetzt pauschal. Ja, wir haben da, und bei Katzen ist es so, dass wir, hatte ich glaube ich ganz am Anfang schon gesagt, ne, circa die Hälfte bei den Katzen ab 15 schon so Anzeichen hat. Und die Symptome, also was seht ihr an euren Tieren, die zeigen halt Veränderungen in so ihrem Alltag. Das kann sein zum Beispiel, dass sie euch nicht mehr richtig erkennen, dass sie irgendwo stecken bleiben, in Möbelstücken zum Beispiel, unterm Stuhl. Oder dass sie zur Tür gehen, also so desorientiert halt zur Tür gehen.
Orientierungslos, genau.
Ja, und dann irgendwie die Tür geht nach rechts auf und sie stehen links oder so und wundern sich. Und das kann natürlich zunehmen. Es kann sein, dass die auch vielleicht ängstlicher sind oder die Aktivität sich verändert. Das sind alles so Anzeichen. Am häufigsten beim Hund ist tatsächlich die desorientiert oder am stärksten. Bei der Katze auch. Bei der Katze kommen aber noch zwei Sachen dazu, die auch total dann lästig sind, ist nämlich, dass die vokalisieren. Das
die heißt, schreien.
Die schreien, ja. Und sie werden auch oft unsauber, tatsächlich. Ja, wobei Unsauberkeit natürlich auch wiederum mit Arthrose und Co. zu tun haben könnte und vielleicht damit, dass sie in das Klo nicht mehr so gut reinkommt oder es einfach zu klein ist oder. Mhm. Ja, Stichwort Resilienz. Insofern, und da kann man mit bestimmten Fettsäuren gegen anwirken. Mhm. Und bevor ich es vergesse, ich habe mir hier extra notiert, falls ihr einen älteren Hund habt, wir haben auf unserer Webseite bei dem Reiter Fragebögen und Formulare, haben wir einen Test tatsächlich, den haben nicht wir entwickelt, aber den haben wir auch auf der Webseite. Das ist ein Test, um die quasi die kognitiven Fähigkeiten eures Hundes zu überprüfen. Das sind einfach Fragen, die ihr beantwortet. Das geht um Desorientierung, Schlaf-Wach-Rhythmus, soziale Interaktionen, Lernen und Gedächtnis. Aktivitätslevel und Angst.
Und da kann schon eingeschätzt werden, ist er schon genau, auf dem Weg in eine Demenz?
Genau, da sind halt bestimmte Fragen, wie zum Beispiel hier, was weiß ich, start unverwandt ins Nichts oder bleibt auf der falschen Seite der Tür und dann könnt ihr halt sagen, wie oft das vorkommt und am Ende gibt es eine Punktzahl und auch da unten dann schon eine Einschätzung, ob es eben noch normales Altern, schon leichte Dysfunktion ist oder eben schwere. So,
das wie heißt, weißt du, wie der Reiter genau heißt?
Formulare und Fragebögen.
Ah, wunderbar.
Der müsste genau. Der letzte sein, bei auf der napcheck.de Webseite. Ja. Genau, könnt ihr euch runterladen, könnt ihr machen. Macht auch Sinn, das mal im Abstand zu machen. Also wir machen das auch gerne bei denen, dass wir so einen Status, eine Bestandsaufnahme haben und dann ein halbes Jahr später, dass man einfach sieht, hat sich das verändert oder wie stark. Ja. Du kannst natürlich, weil tatsächlich ist es auch so, dass manche Veränderungen, wo wir jetzt gerade drüber reden werden, eben das Gehirn betreffend, auch schon auftreten, bevor die Tiere Anzeichen haben. Also das heißt, im Gehirn verändert sich der Glukosestoffwechsel, also der Energiestoffwechsel vereinfacht gesagt, auch schon früher sozusagen. Das heißt, es macht durchaus auch Sinn, bei Hunden schon früh präventiv, wir können das leider nicht aufhalten, ja, sowohl die Veränderungen am Gehirn als auch bei der Muskulatur,
man
das ist eine, ist eine Einbahnstraße, ja. Man kann es aber verlangsamen. Und jetzt ist es so, dass du, wir haben ja hier über Omega-3 und Omega-6 gesprochen, ne? Fettsäuren, das sind langkettige Fettsäuren, essentiell und so weiter. Und jetzt gibt es noch mittelkettige.
Ist das zum Beispiel das MCT-Öl?
Richtig, ja genau.
Ja, weil da hat
okay.
Da hat nämlich die Julia nochmal eine Frage.
Okay.
Ob das MCT-Öl geben zum Beispiel auch bei Demenz präventiv
hilft. Ja, genau. Genau dafür wäre das.
Genau.
Ja. MCT ist die Abkürzung für Medium Chain Triglycerides. Ja, mittelkettige Fettsäuren. Und die werden, bei den Fettsäuren ist es so, da machen wir einen extra Podcast. Ich versuche es einfach zu halten.
Ich notiere das.
Genau, nein. Also die haben, weil sie, wie der Name schon sagt, die sind mittelkettig. Das heißt, die haben nicht so viele C-Atome wie die anderen. Das heißt, der Körper macht mit denen was anderes. Das ist das Coole daran. Denn die werden... du nimmst die auf, die sind fast wasserlöslich, das heißt, die müssen nicht über die Lymphbahnen transportiert werden, wie es sonst Fett muss. Das heißt, die gehen direkt in die Pfortader, das ist das Gefäß, was zur Leber geht, und werden dann direkt in der Leber verstoffwechselt. Und der Körper macht daraus sogenannte Ketonkörper. Und die wiederum sind Energielieferanten oder eine Energiequelle. Und das ist das Coole und das Besondere, weil die hast du normalerweise nicht, ja, würdest du auch nicht bilden.
Über Nahrung.
Genau, weil du normalerweise ja Kohlenhydrate zu dir nimmst, das heißt, du produzierst Glucose. Ja, Glucose ist der primäre Energielieferant. Wenn du aber jetzt keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, weil du eine Atkins-Diät machst oder, ja, also eine kohlenhydratfreie Ernährung oder vielleicht sogar, weil du gar nichts isst im Hungerstoffwechsel, dann zwingt dein Körper dich, diese Ketonkörper zu bilden, kannst du auch aus Eiweißbestandteilen machen, damit dein Gehirn noch Energie kriegt. Ja, das ist sozusagen das Notstromaggregat, sage ich jetzt mal, für bestimmte Organe, wenn die Glukoseversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Und das Coole hierbei ist, dass du sozusagen, also du kannst den Körper zwingen, indem du keine Kohlenhydrate gibst. Das hatten wir aber vorhin schon besprochen, oder ich finde das absolut keine gute Idee, weil erstmal ist es eine Zwangsmaßnahme und B, ne, wenn du eins weglässt, eine Säule der drei, hast du meistens nicht nur Vorteile davon. Und das total Tolle ist, dass du über das Öl die sozusagen einfach zusätzlich gibst und automatisch macht dein Körper das daraus, ja, weil das ist sozusagen der zwingende Stoff.
Kannst du es auch
nehmen? Ja, kannst du. Ich nehme es tatsächlich. Ich tue es mir in mein Müsli, ich weiß noch nicht, ob es hilft. Ja, ohne Witz. Oh, Scheiß, Entschuldigung.
Bis jetzt habe ich einen guten Eindruck.
Ja, also, es gibt Tage, wo ich mir denke, das funktioniert. Nee, aber...
Ganz kurz, ja? Diese MCT-Öle, was sind denn das? Welche Öle gibt es da?
Genau, da wollte ich auch gerade drauf hin. Es gibt eigentlich nur zwei gute Lieferanten. Das ist Kokosöl oder Palmkernöl. Ja, das sind die Hauptlieferanten dafür. Die
muss man mögen.
Ja, genau. Jetzt ist aber so, Palmkern, also die Rohstoffe, haben natürlich auch noch andere Fettsäuren mit drin. Und bei diesen MCTs, das sind sogenannte fraktionierte Öle, da suchst du dir zwei Fettsäuren raus, C8, C10. Und die, gibt es dann auch unterschiedliche Verhältnisse und bla bla bla. Epilepsie wird man das auch benutzen. Auf jeden Fall, diese MCT-Öle, die sind auch flüssig. Ja, normalerweise wäre Kokosfett ja nicht flüssig. Da hast du nur diese beiden drin und die sind flüssig, die schmecken, sind eigentlich fast geschmackslos. Ja, ich finde, sie verstärken den Geschmack von Kakao im Müsli. Aber persönliche Anmerkung der Redaktion sozusagen.
Wie heißt es in deiner Produktserie?
Also wir haben ein MCT-Öl, was MCT-Öl heißt. Das ist eigentlich unser Produkt für Epileptiker. Und wir haben auch ein Futteröl Senior. Da sind auch MCTs drin, in einem anderen Verhältnis.
Und das schmeckt nach Kokos?
Nee, das schmeckt eigentlich nach gar nichts. Aber in unserem Senioröl ist auch noch ein bisschen Weizenkeimöl drin und Mariendistelöl. Und Weizenkeimöl hat ganz viel Vitamin E. Also es ist eine Ölmischung sozusagen, aber die Hauptindikation hier ist natürlich die MCTs, die da drin sind, die eben ja diese Demenzveränderungen aufhalten sollen. Und bevor ich jetzt, das muss ich noch kurz sagen, ich weiß, ich habe schon sehr viel jetzt das ausgeholt, aber dass ihr euch das nochmal genau auch versteht, dieses Öl sozusagen, das ist so, ich vergleiche das immer mit einem Tank. Es ist wie wenn du einen zweiten Tank einbaust, denn dein Gehirn kann dann sowohl auf Glucose zurückgreifen als auch auf die Ketonkörper. Und im Alter ist dieser Glucosestoffwechsel verändert, funktioniert vielleicht nicht mehr so gut oder vielleicht auch bei Epileptikern, dass es da Veränderungen gibt. Das heißt, du hast sozusagen wie eine zweite Energiereserve, die du deinem Tier oder auch man selber.
So ein Backup.
So ein Backup, ja genau. Und deswegen ist es schon sau cool. Das hat aber nichts mit essentiellen Fettsäuren zu tun. Das heißt, idealerweise brauche ich das ganze Programm. Ja, also ja, hilft halt nichts. Aber wer schön sein will und noch irgendwie.
Dann braucht es das ganze Programm.
Ich will jetzt nicht so weit sagen, keine Medikamente. So. Das wäre schon ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber Öle sind echt eine ganz...
Ja, können wir vielleicht auch nochmal einen Podcast machen über Öle. Ja. Die Julia möchte aber nochmal ganz kurz wissen, zu diesen Fischölen, die so voll mit Omega-3 sind und so weiter, gibt es da eine pflanzliche Alternative?
Ja, gibt's.
Zum Beispiel?
Algenöl.
Algenöl.
Ja, und das war es auch schon.
Okay.
Also es gibt eigentlich nur die zwei, weil du hast, also wenn wir von EPA und DHA sprechen, die Algen sind ja letztlich auch die, das Futter für die Fische. Also die Algen machen es, die Fische essen es, deswegen haben die Fische das. Ja, so wird ein Schuh draus quasi. Es gibt auch noch Alpha-Linolensäure, das ist auch eine Omega-3, die in Leinöl drin ist. Die hat aber nicht diese Kettenlänge, also die ist nicht ganz so potent.
Die Algen.
Ja. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ah, Fisch mag mein Tier nicht oder ich möchte es nicht geben, ich will was Nachhaltigeres, dann wäre Algenöl definitiv die Quelle.
Genau, mir fällt noch ein, ja, die Katzen hast du gesagt, irgendwie die neigen ja eher zum Abnehmen.
Ja, stimmt, unsere Katzen. Wir müssen noch über Wellness müssen wir noch sprechen.
Über Wellness?
Wellness für Katzen, ja, ganz wichtig.
Ja?
Ja, ja, ja.
Okay.
Weil, also Resilienz, ja. Wir haben ja auch unser, was, der zweite Podcast war Katzen. Hört ihn euch an, ich finde ihn immer noch voll gut. Katzen haben, sind einerseits total anspruchsvoll, können aber auch sehr lange ihre Ansprüche hinten anstellen, sage ich jetzt mal. Also ihre Ansprüche an, wie sollte das ideale Katzenklo aussehen, wenn ihr euch eine Sahara-Wüste vorstellt, das wäre so ungefähr das Bild, was eine Katze cool findet. Offen, weit, groß. Und häufig haben die Katzen ja eine Toilette mit Deckel. Ja, die sind super geruchsempfindlich oder sehr kleine Toiletten. So. Und jetzt stellt euch vor, die Katzen werden älter. Ich glaube, 90% der Katzen über 12 oder 15 haben degenerative Gelenkserkrankungen.
Ja, mit dem Reinsteigen ins Klo, glaube ich, darauf willst du
also
hinaus.
Also potenzielle Schmerzen, genau. Und sie können sich nicht mehr so, deswegen, wir hatten ja auch das vorhin, dass sie unsauber werden.
Mhm, weil das einfach so Schmerzen verursacht, wenn sie
und
reinsteigen.
Und da muss man halt einfach gucken, habe ich alles für meine Katze schön gemacht, dass sie auch mit ihren Gelenksproblemen da gut rein kann. Also wir brauchen ein großes Klo, es gibt auch so IKEA oder Kisten eines schwedischen Möbelherstellers, ganz groß, die man nehmen kann, kann man einen Eingang rein sägen und so weiter oder so diese Baudingswannen aus dem Baumarkt. Gut, dann auch darauf achten, dass sie nicht ausrutschen können. Ja, also vielleicht was davor legen, einen guten Einstieg oder zu den Lieblingsplätzen, eine kleine Treppe, ein Brett, Wärmematten, super, finden die großartig, wo die sich drauflegen können. Dann Futternapf, ja, erhöht, ja, die haben oft Spondylosen, das sind so Verknöcherungen an der Wirbelsäule und dann könnt ihr euch auch mal vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man sich runterbeugen muss zum Napf. Also so, Frau Bauer setzt sich gerade automatisch aufrecht hin, das ist lustig.
Schon, krieg Rücken.
Kriegt schon Rücken beim Zuhören. Ja. Nein, also dass ihr sowas macht, auch, gut, das ist vielleicht nicht so verwunderlich, ältere Katzen mögen gerne wärmeres Futter. Ich weiß gar nicht, ob wir über Futterakzeptanz schon gesprochen haben, da könnten wir den Hund, verdammt, das müssen wir noch gleich Hund machen. Also Wellness für die Katze zu den Lieblingsplätzen, dann Thema Schmerzmittel auch. Wie gesagt, über 90% der Katzen ab einem bestimmten Alter haben Gelenkserkrankungen, die dürfen Schmerzmittel haben. Zähne, riesen Thema, bitte lasst die nicht mit Zahnschmerzen rumrennen, geht zum Tierarzt und eben zu Hause tatsächlich solche einfachen Dinge, das Klo und der Napf und dann noch der Lieblingsplatz und vielleicht packst du noch irgendwo eine Wärmematte hin oder ein weiches Kissen auf die Heizung oder Fensterbank und dann ist das ist so Wellness für Seniorkatzen, das finde ich schon ja, sehr wichtig, genau. Und bei den Hunden, ich weiß gar nicht, hat das gar niemand gefragt, das ist lustig, weil wir hören das so oft, mein Hund mag sein Futter nicht mehr plötzlich. Kennst du das so bei den älteren Hunden und dann gehen so die Fragezeichen auf?
Nee, das kenne ich eigentlich sowieso, irgendwie von Hunden kenne ich das weniger, nur von den Katzen kenne ich das mit.
Ach so,
so
ja,
mäkelig.
Gut, bei den gut, Katzen.
Aber das ist halt einfach, dass sie weniger, sowieso, also weniger fressen irgendwie und da ist ja eigentlich grundsätzlich die Frage, wenn sie jetzt so einen Hund hast, der im Alter schlechter frisst, wie kann man den Appetit ein bisschen anregen?
Ja, genau.
Das ist, weil er schlechter schmeckt und riecht wahrscheinlich
riecht
auch.
Tatsächlich.
Ne?
Riecht tatsächlich. Also Hunde sind ja eher so Riechesser. Ja, wir sind ja eher so Geschmacksesser und Hunde riechen. Und die können ja, haben ja ein wahnsinniges Geruchsorgan. Das heißt, das ist gar nicht so, dass da, also Zahnschmerzen muss man als erstes mal ausklammern, ja, oder überprüfen. Aber es kann sein, dass das Futter plötzlich anders riecht für die und dann denken sie, nee. Ja, und man denkt sich als Besitzer, hä, der hat er doch schon immer gefressen, was ist denn jetzt los? So, und dann poppen nämlich die ganzen Fragezeichen auf. Also es kann sein, dass es eine normale Alterungsveränderung ist. Ergo, aufpeppen ist das Stichwort. Und dadurch, dass das vor allem geruchsassoziiert ist, ist halt alles, was den Geruch intensiviert, sozusagen.
Leberwurst. Alles ist Leberwurst.
Würstelwasser.
Würstelwasser.
Ja. Am allereinfachsten ist einfach warm machen.
Mhm. Ja, das hast du ja für die Katzen auch schon empfohlen. Ja,
ja. Genau.
Mhm.
Das ist einfach das Röstaromen. Gibt auch mittlerweile Toppings. Und
was
hast
machst
du
mit Trockenfutter? Erwärmst du das auch?
Das kannst du tatsächlich in der Pfanne so ein bisschen anrösten oder kurz in die Mikrowelle könntest du machen. Da ist ja, Trockenfutter ist ja meistens auch mit Fett so aus.
Aber aufpassen, dass es nicht zu heiß wird.
Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber da kannst du auch, oder du tust vielleicht ein bisschen Nassfutter dazu oder eben, wie gesagt, diese ganzen Würstelwasser, Leberwurst, Thunfisch, Saft, Bierhefe auch bei einigen, Tomatenmark habe ich gelesen tatsächlich, noch nicht probiert, das erschließt sich mir noch nicht so ganz, und Honig. Gut, Hunde mögen tatsächlich auch süß, ist aber jetzt nicht so auf der Favoriten, das ist mehr so, läuft auf der Liste, weil es dazugehört. Genau, das sind so die üblichen Dinge, die man ausprobieren kann. Und es kann natürlich auch tatsächlich sein, ich sage jetzt mal wieder Demenz, dass die das vielleicht vergessen. Oder bei Demenz wäre auch Trinken ganz wichtig. Manche Hunde vergessen wie bei Menschen, dass es einen Trinknapf gibt. Mhm. Also da muss man auch manchmal drauf achten. Ja. Ja. Nee, ich glaube, damit haben wir alles abgesprochen. Also wundert euch nicht, wenn euer Hund plötzlich nichts mehr frisst. Aber.
Kann es sein?
Zum Tierarzt, weil es kann natürlich immer auch sein, vermehrt trinken, nicht mehr fressen, weniger fressen, mehr fressen, egal. Alles, was auffällig ist bei einem älteren Tier, bitte immer erst beim Tierarzt abklären lassen. Und ihr könnt mir glauben, die sehen Dinge, die seht ihr nicht. Also es lohnt sich. Das muss man unbedingt machen. Auch wenn da was ganz Harmloses dahinter stecken kann.
Abnehmen kann wirklich immer was dahinter stecken. Ja. Aber ich sage jetzt mal, bei dir ist es ja schon ein bisschen ketzerisch, wenn ich das frage.
Was denn?
Ja, also könnte man jetzt, besteht die Hoffnung, dass man im Alter vielleicht das Idealgewicht erreicht?
Ach so, gehen wir jetzt wieder auf den, schließt sich der Kreis zum Anfang.
Zum Übergewicht, zum Idealgewicht.
Ja, ja, schon. Man muss halt, ja. Es ist eigentlich eine rechnerische Sache, ja, in and out. Also wenn so viel reinkommt, wie raus, wie verbraucht wird an Kalorien, dann geht es auch. Es wird halt nicht leichter im Alter, aber besser spät als nie.
Genau, und du hast ja schon gesagt, auf alle Fälle den Tierarzt immer aufsuchen.
Das ist echt wichtig, wirklich. Es ist immer wichtig, aber bei älteren Tieren, es ist echt, echt wichtig, dass man da guck, das ist auch wirklich gutes investiertes Geld, muss man sagen. Und mittlerweile gibt es auch Krankenversicherungen und so weiter. Ich weiß nicht, wie da die Präventionslage ist, aber dass man da einmal im Jahr zum Check-up, Gewicht, schafft euch eine Waage an, wiegt eure Tiere, egal ob Hund oder Katze, dass ihr auch einfach früh Veränderungen schon merkt. Dann schaut mal durch so eine Seniorbrille, ja, wäre ich jetzt alt und gebrechlich? Je nachdem, wie gut man sich da reinversetzen kann. Und was, wo liegt mein Tier gerne? Wo frisst es? Wo geht's hin? Was kann ich tun? Dann kann man, wie gesagt, diesen Demenztest machen für die Hunde. Es gibt mittlerweile auch manche Kliniken, die Spezialsprechstunden für Senioren haben. Also es ist ein sich entwickelndes Gebiet. Und ansonsten mit Nahrungsergänzung.
Und ein Markt auch.
Und auch ein, ja, da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Nahrungsergänzung. Mhm. Da muss man so ein bisschen die Sinnhaftigkeit abwägen. Wie gesagt, Gelenke präventiv nein. Therapeutisch ja, probieren. Omega-3 geht immer. Ja, geht immer. MCT, Fettsäuren bei älteren Tieren, auch immer eine gute Idee. Und ansonsten andere Nahrungsergänzungen, hängt ein bisschen davon ab, wie die Grundversorgung ist. Und bei Kräuterprodukten, wenn ihr da Fans von seid, dann empfehle ich euch, das auf jeden Fall immer mit eurem Tierarzt auch abzusprechen, dass man einfach als behandelnder Tierarzt die ganze Information hat und weiß, was das Tier alles bekommt, eben auch gerade in puncto Interaktion mit Medikamenten, weil nicht immer ist alles, gilt viel, hilft viel sozusagen, und da vielleicht auch wirklich den Sinn und Zweck abwägen und sich halt auch mit jemandem unterhalten, der Ahnung von Phytotherapie hat und auch dann Produkte empfehlen kann, die auch, ja, weiß ich nicht, irgendwie geprüft, Wirkstoffgehalte, keine Ahnung. Also das ist einfach, es ist, du hast es genau gesagt, es ist ein mega, mega Markt, da kann man unfassbar viel Geld mitmachen. Und ich glaube, es lohnt sich da auch mal ein bisschen zu gucken, so was gibt's, oder vielleicht auch mal zu fragen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht, um sich seine Meinung zu bilden.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und zwar, also wirklich ein Lieblingsthema von Dr. Julia Fritz.
Absolut. Das 10. von 10.
Das ist ein Leib- und Magenthema. Übergewicht. Folge 11. Übergewicht. Ja. Deine Kernkompetenz, würde ich sagen.
Ja, ist ein schönes, stimmt. So haben wir uns ja kennengelernt. Gell? Wir haben uns ja über Hund, Katze, Maus kennengelernt, und da bin
Ach du dicker Hund, oder wie hieß das?
Bin ich dazu gestoßen mit Ach du dicker Hund, ach, genau. Weil, ne, ihr seht schon, ich mache alles, mache bei allem mit, was A, Spaß macht und B, der Aufklärung dient und vielleicht dem Tierwohl hilft, und Übergewicht ist schon leider ein Riesenthema. Wir haben so viel.
jeder zweite Hund und jede zweite Katze. Ja, Wahnsinn. Echt, und deshalb freuen wir uns auf eure Fragen. Bitte, bitte auch zu den Katzen.
Ja, genau. Und früh genug, vor Weihnachten, bevor die Leckerli-Saison, bevor die Lebkuchensaison im Hochtouren läuft.
Da geht was präventiv, ja.
Da geht was präventiv. Weil ich finde schon, man muss schlemmen an Weihnachten. Ja. Aber man muss halt dann wissen, wie man es vielleicht wieder losbringt. Insofern machen wir Prävention, indem wir frühzeitig über
Gurkenkekse sprechen.
Uns vorbereiten, wie man gut durch die Lebkuchensaison kommt. Genau, ich freue mich schon. Bis dann.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.